Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Benito Bause, Schauspieler. Mit Benito teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen und gemeinsam sammeln wir Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Benito, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Hallo, Stephanie, es freut mich auch. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Benito, lass uns easy einsteigen. Ich sage Rechtsstaat und das Erste, was dir dazu einfällt, wäre?
Gerichtsverfahren. Irgendwie kommt mir bei dem Wort Rechtsstaat sofort das Wort Gerichtsverfahren, weil ich damit irgendwie so in Verbindung bringe, dass man das im besten Fall das Konzept von Rechtsstaatlichkeit mit Gerichtsverfahren aufrechterhalten kann.
Die Judikative ist natürlich letztlich die Säule in unserem Rechtsstaat, die dafür sorgt, dass sich auch tatsächlich alle an die Gesetze halten, die es bei uns so gibt. Also finde ich eine schöne erste Assoziation. Dann lass uns mal so ein bisschen vielleicht aufs Grundgesetz gucken. Das ist dieser Tage ja wichtiger denn je, würde ich sagen. Gibt es irgendwie einen Artikel, den du besonders magst, der dir besonders wichtig ist? Und wenn ja, warum?
Also ich kenne nicht besonders viele Artikel aus dem Grundgesetz. Natürlich kommt mir der erste jetzt im Kopf. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der müsste immer ganz groß geschrieben sein. Aber jetzt gerade ist es vielleicht eher der Artikel 3, Gleichheit vor dem Gesetz. Weil, also ich finde, die Migrationspolitik in Deutschland zeigt, wie dass die Gleichheit vor dem Gesetz nicht gegeben ist. Und dass gerade Menschen mit Migrationsgeschichte andere Behandlungen erfahren als Menschen ohne. Und ja, also mir fällt da jetzt der Syrien-Konflikt ein und die, also nach dem Sturz von Assad war es ja so, dass in Deutschland, und das hat mich wirklich, wirklich schockiert und auch überrascht, muss ich zugeben, dass so viele Stimmen laut wurden. Eine der lautesten war Friedrich Merz, die dann gesagt haben, ah ja, jetzt ist Syrien doch sicher, jetzt müssen die alle wieder zurück. Und jetzt müssen die auch zurückgewiesen werden an den Grenzen und jetzt zurückführen und genau ablehnen. Das Land ist wieder sicher, die können jetzt da alle ganz schön in ihren zerbombten Häusern leben. Also, das fand ich so absurd. Ja, das ist so ein Beispiel davon, dass die Gleichheit vor dem Gesetz in Deutschland nicht gegeben ist.
Ich find's schön, dass du gerade Artikel 3 rausgesucht hast, weil das ist dieser Tage mein absoluter Lieblingsartikel. Klar, Artikel 1 ist wichtig, alle anderen bauen drauf auf. Aber Artikel 3 finde ich auch in seinem Wortlaut einfach so schön. Ja, weil es eben ein Menschengrundrecht ist. Das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt. Alle Menschen, nicht alle Deutschen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch nicht alle Männer. Finde ich auch immer ganz wichtig. Und du hast gerade hier was rausgepickt, was mich auch schockiert hat. Also ich bin kein Migrationsrechtler, aber zu sagen, ach ja, Syrien ist wieder sicher, finde ich sowas von absurd, wenn man gleichzeitig bedenkt, wie viele Menschen behaupten, dass es in Deutschland nicht mehr sicher sei. Also da geht so einiges auseinander, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht mal so ein Blick auf dich persönlich. Gibt es eine Gelegenheit oder wann war die letzte Gelegenheit, bei der du, ganz egal ob beruflich oder privat, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert hast?
Kommen wir vor, auf die Frage zu sprechen. Ich habe jetzt gerade noch einen Gedanken gehabt zu der Frage davor, um einfach das nochmal auch inhaltlich zu bekräftigen. Es gab ja kürzlich den Übergriff, das Massaker an der alawitischen Gemeinschaft in Syrien, wo hunderte Menschen hingerichtet wurden und vor ihre Häuser gelegt wurden. Und daraufhin sind jetzt auch tausende Alawiten geflohen. Und nur um das mal so als ein Beispiel zu nennen, Syrien ist nicht sicher und dieses so Übergangsregierungsformen, die da jetzt herrschen, die können noch gar nicht für Sicherheit garantieren. Genau, das nochmal einmal dazu. Und zu der Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, inwiefern ich mal von der Rechtsstaatlichkeit profitiert habe, da muss ich an einen Vorfall denken. Ich saß kürzlich am Boxhagener Platz auf einer Bank in der Sonne und dann hörte ich so Gläser oder Glasflaschen zerspringen in der Ferne und die kamen irgendwie immer näher. Und dann habe ich gesehen, dass da so ein Mann war, der halt mit Glasflaschen um sich geworfen hat. Und der kam halt immer näher in meine Richtung. Und irgendwie wurde ich auf jeden Fall ein bisschen unruhig. Und innerhalb kürzester Zeit kamen dann so, ich würde sagen, 6 Polizeiautos, die sich dann in so Sternformationen von allen Seiten, möglichst aber nicht von der Seite, wo er gerade hingeworfen hat, ihn angenähert haben und ihn, und das muss ich einmal positiv sagen jetzt über die Polizei, auch wenn es leider viele negative Sachen zu sagen gibt, sanft auf den Boden geführt, auf den Asphaltboden und letztendlich damit die Gefahr für alle Anwesenden irgendwie, ja, ausgeschaltet. Also er hat, ohne den Menschen auszuschalten, also der war einfach, wurde dann abgeführt ins Polizeiauto und ich dachte mir so, ah, Wahnsinn, okay, ich sitze jetzt hier auf der Bank, ich habe nichts gemacht und das war jetzt ein Beispiel, ein positives Beispiel von der Exekutive in einem rechtsstaatlich lebenden Land oder in einer rechtsstaatlich funktionierenden Demokratie.
Ja, ein sehr schönes Beispiel und es freut mich, dass du was mit der Polizei rausgepickt hast, denn wir haben so ein bisschen Vertrauensproblem gegenüber der Polizei in Deutschland. Es gibt immer wieder Fälle, die auch sehr stark durch die Medien gehen. Und ich hatte aber eine ganz wunderbare Polizeibeamtin auch schon hier im Podcast, Hülya, auch mit Migrationsgeschichte und die ist so engagiert und hat eben auch berichtet, wie in Ausübung ihres Berufs sie immer versucht, Menschenwürde auf Platz 1. So, und das geht ja ein bisschen in die Richtung, was du jetzt erzählt hast. Ich meine, der Mann hat, okay, es ist Boxy, ne? Aber es war tagsüber.
Es war tagsüber, ja. Es war morgens sogar.
Ja, Boxy. Naja, es ist Boxy. Also da, da sind dann morgens immer noch gern die Reste vom Schützenfeste. Aber ja, auch da versucht hat, klar musste man ihn niederringen, aber ja zum Schutze aller anderen. Schönes Beispiel, finde ich. Benito, gibt's eine Sache, für die du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst im Rechtsstaat oder ein Thema, das du gern verbessern würdest?
Ich habe das Gefühl, dass das Thema Rassismus mehr auf dem Tisch ist seit 2020, also genauer gesagt seit Mai 2020, seitdem George Floyd ermordet wurde in Amerika. Aber es gibt so ein Thema, wo ich immer denke, krass, das ist gar nicht so auf dem Schirm. Und das ist nämlich antimuslimischer Rassismus. Es gab 2023 5 antimuslimische Überfälle pro Tag in Deutschland. Und irgendwie, also ich merke das auch in meinem Umkreis, das ist so selten Thema, dass mich das irgendwie verwundert. Und gleichzeitig ist es so, dass eben durch die Migrationspolitik in Deutschland dieser antimuslimische Hass noch befördert wird. Und das wäre für mich, also es ist für mich, wäre für mich ein Anliegen, einfach das Bewusstsein zu haben, dass es antimuslimischen Hass und antimuslimische Hetze gibt und dass sie unglaublich stark ist, dass sie nach meinem Informationsstand eine der stärksten Rassismusformen in Deutschland überhaupt ist und dass es leider sehr oft Frauen und Kinder trifft. Und das ist so eine Sache, die mir auf jeden Fall am Herzen liegt. Und ja, dass man sich darüber informiert und dass man sich darüber im Klaren ist.
Also ich glaube, Rassismus im Allgemeinen ohne Differenzierung, ich glaube, da ist schon der Fokus inzwischen stärker geworden. Es wird aber häufig nicht differenziert. Hängt es jetzt an der Herkunft, hängt es am Glauben, hängt es ja an einer Mischung aus allem. Ich habe darüber im Podcast tatsächlich schon gesprochen mit 2 ganz tollen Kolleginnen, sind Juristinnen. Und die sind Mitglied beim Netzwerk multikultureller Juristinnen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, welcher Art von Rassismus Kolleginnen von mir schon begegnet sind. Und da gibt's tatsächlich auch Geschichten, da, weißt du, da bleibt mir die Spucke weg. Da wird einer jungen Frau auf der Straße das Kopftuch runtergerissen. Und ich denk so, was genau ist jetzt dein Problem? Und also mich persönlich tangiert es überhaupt nicht, ob jemand ein Kopftuch trägt, ob er ein Basecap trägt. Ich nehme das ja, wenn überhaupt. Ich meine, ich bin in Berlin. Ich nehme das, wenn überhaupt, dann nur peripher wahr. Aber was muss los sein, dass ein Mensch sich davon, von etwas, das ihn gar nicht betrifft, so getriggert fühlt, dass er jemandem das Kopftuch runterreißt? Und ich habe überhaupt keine Daten dazu, bin ich ganz ehrlich, welcher Religion jetzt am feindlichsten begegnet wird. Du hast in in Berlin auch extrem Probleme mit Antisemitismus. Da müssen Kinder beschützt zur Schule gehen. Familienfeiern werden abgeschirmt. Ich weiß nicht, ob sich das speziell auf eine Religion bezieht. Ich nehme aber schon wahr, dass das extrem stark zugenommen hat. Und das ist natürlich auch, sind wir ehrlich, durch einige Medien krass befeuert wird. So, und ja, wird ja immer gleich, hatte dies oder jenes einen religiösen Hintergrund. Und dann denke ich so, wie kommt man jetzt bei diesem Vorfall auf einen religiösen Hintergrund überhaupt? Und warum spielt das eine Rolle? Es würde ja nie thematisiert, wenn Uwe, der Katholik, Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Warum wird das immer so in den Vordergrund gerückt? Und meine Wahrnehmung ist, es wird sowieso sehr einseitig danach berichtet, welche Herkunft jemand hat. Also da gibt's ja inzwischen auch, Zahlen dazu. Und ich nehme schon wahr, dass sich das, es ist mein Eindruck, vielleicht liegt's auch an den sozialen Medien, dass es schlimmer geworden ist. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit ist höher für das Thema. Es ist aber insgesamt auch schlimmer geworden. Und das beunruhigt mich schon auch sehr. Es ist eine Anwältin draußen unterwegs und ihr wird das Kopftuch runtergerissen. Was soll das?
Absurd. Ja, ich muss jetzt auch gerade an Statistik denken von Arte Journal, die ich jetzt nicht genau im Kopf habe, aber im Prinzip ging es da darum, dass die Berichterstattung in deutschen Medien zu einem Riesenanteil darauf fokussiert ist und weil das natürlich einen gewissen Nachrichtenwert hat, weil die Leute es auch irgendwie entertaining finden, von Verbrechen zu berichten, wo Menschen die Verbrechen getätigt haben, die Migrationsgeschichte haben. So. Und dass es aber genau umgekehrt ist, dass der Anteil von Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben und Verbrechen begehen, einfach absurd viel geringer ist als das Gefühl, was die Medienberichterstattung damit erzeugt. Und das ist auch eine ganz tolle Statistik. Wo wurde die denn jetzt gemacht? Ach, müsst ihr nicht immer die Namen im Kopf, die Quellen im Kopf hätte, das wäre toll, ne? Aber jedenfalls ging es da darum, dass das Verbrechen nicht von, ist eigentlich klar natürlich, aber immer ganz gut sowas in Zahlen zu haben, nicht von Nationalitäten begangen werden, sondern von Orten. Dass es darum geht, wo leben die Menschen? Man kann sagen, klar, junge Männer ist wieder stark vertreten in so einem Spektrum, aber wo leben diese jungen Männer? In welchem Bezirk, in welchem Milieu? Und das hängt dann auch wieder damit zusammen. Wo werden Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, wo werden die hingepackt? An den Rand der Gesellschaft und so. Das sind so viele Sachen, Komponenten, die da mit reinspielen. Genau, das war das eine. Und jetzt hatte ich eigentlich auch noch einen anderen Gedanken, den habe ich jetzt leider wieder vergessen. Wollte ich auch noch was, ja.
Kommt vielleicht gleich wieder.
Kommt vielleicht gleich wieder, ja.
Wenn es bei der nächsten Frage kommt, dann gräß einfach nochmal rein. Ich finde ja, wenn man so pauschal dämonisieren möchte, wie es zum Teil eben in nicht so besonders seriösen Medien geschieht, finde ich, da müsste man doch, no offense, Benito, da müsste man doch eigentlich nur aufs Geschlecht abstellen. Wie wär's denn damit?
Was? Wie meinst du das genau?
Naja, von wem werden denn die meisten Straftaten begangen? Frauen sind's nicht, ich spoiler
Frauen
mal.
Frauen sind's nicht, ja, absolut, ja. Interessant, ja. Genau, das wird auch nicht thematisiert so. Nee, es wird nicht auch ein Punkt, es wird nicht benannt so, ne?
Ja, das ist aber vielleicht auch ein Punkt. Also Alter, Geschlecht, soziales Umfeld, Wohnort, das spielt alles eine Rolle. Und meines Erachtens auch eine sehr viel größere als die Herkunft. Und wenn du wirklich auf die Herkunft guckst, ich habe mich da mit Kolleginnen schon wirklich massiv drüber unterhalten, wie auch die BKA-Statistik immer und immer wieder verbogen wird. Wurde ja auch im Wahlkampf immer wieder als Narrativ genutzt. Unsere Frauen sollen sich auf den Straßen wieder sicher fühlen. Also es gibt statistisch betrachtet vor allem einen Ort, an dem sich Frauen nicht so sicher fühlen können. Und das ist zu Hause.
Ach so, ja, die häusliche Gewalt. Oh mein Gott.
Ja, und das sind, ja, die meiste Gewalt gegenüber Frauen wird im unmittelbaren sozialen Umfeld ausgeübt.
Sind die Femizide nicht sogar angestiegen kürzlich?
Ich habe mich da noch nicht ganz rein vertieft, aber es gibt Zahlen, die echt machen Anlass zur Sorge, auf jeden Fall. Und also sagen wir so, ich habe das große Glück, ich kann mich zu Hause sicher fühlen und ich habe auch keine Angst, wenn ich durch einen Mauerpark laufe im Dunkeln. Also mir ist da noch nie was passiert und die einzigen unangenehmen Situationen, die ich da hatte, das waren mit angetrunkenen Deutschen, die auf dem Heimweg waren von irgendeinem Sportevent. Es ist leider so. Mal abgesehen von dem Thema, Benito,
ich hab's jetzt wieder.
Ja!
Ich weiß es wieder. Ich fand das eine, was ich noch hinzufügend sagen wollte zu der Statistik über Straftaten in Deutschland. Da kam raus, die meisten Straftaten werden von Deutschen begangen, nicht von Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben. Und das andere, was ich sagen wollte, ist bezüglich dem Thema, was du gesagt hast, dass die Medien eben zu einer Stimmung beitragen in Deutschland. Ich fand es, das war noch so ein Moment. Es gibt ja so viele Nachrichten momentan, die einen schockieren könnten. Und irgendwie muss man ja weitermachen und irgendwie stabil bleiben, mental stabil bleiben und irgendwie vielleicht auch den Hoffnungshorizont fokussieren. Aber es gibt dann immer wieder so Nachrichten, die mich raushauen. Und irgendwie war es dann zum Beispiel auch die Nachricht darüber, wie Elon Musk den Hitler groß gemacht hat.
Oh Gott.
Und das war so, das hat mich, was mich daran umgehauen hat, also noch viel mehr als dieser Typ und dass er das gemacht hat, ist die Berichterstattung darüber. Denn egal wo, ich habe jedenfalls nirgendwo gelesen, dass jemand benannt hat, das war der Hitlergruß. Das war ein rechtsextremistisches Zeichen, was er da benutzt hat. Es war nicht vermeintlich der Hitlergruß, es war auch nicht ein seltsamer römischer oder Gruß oder irgendwas, sondern es war einfach der Hitlergruß und das hat weder beim ZDF noch Arte Journal, auch nicht Tagesschau, also nirgendwo habe ich das gelesen. Und das fand ich dann so schockierend, weil letztendlich tragen die Medien dann dazu bei, wenn sie das nicht benennen, rechte Strömungen zu befördern.
Ja.
Das fand ich halt, ja, total
also
daneben.
Die Taz. Taz, glaube ich, hat es ziemlich deutlich, machen sie ja immer. Deswegen, ich bin ein großer Fan der Taz. Es wurde dann ein bisschen besser, aber das war auch mein Eindruck. Die ersten Berichterstattungen, war alles so hätte, wäre, könnte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Und in den sozialen Medien war es aber relativ deutlich. Also alle, die irgendwie eine Stimme haben, haben das relativ schnell benannt. Ich habe mir, nachdem das rumging, das sofort angeguckt. Und ganz ehrlich, wie deutlich kannst du es machen? Zweimal ja. mit so viel Effet sich an die Brust schlagen und dann mit Schwung. Also das war offensichtlich. Und das war ja eben auch zweimal. Ja. Fand ich auch. Und das ist so ein Phänomen, hatte ich jetzt gerade wieder. Wenn wir es ausstrahlen, ist es schon ein bisschen her. Jetzt gerade ist es aktuell. Marine Le Pen.
Die wunderbare Nachricht von gestern.
Und ganz ehrlich, warum wird da diskutiert, ob das ein politisch motiviertes Urteil war? Veruntreuung. Es ging um Veruntreuung und das Ganze, wenn ich richtig informiert bin, der Entzug des passiven Wahlrechts fußt auch noch auf einen Vorschlag von ihr aus 2013. So, jetzt hat sie es selber erwischt und jetzt ist es nicht mehr okay. Und wie kann man drüber nachdenken, laut auch noch als Pressemedium, dass das ein politisch motiviertes Urteil ist? Was wäre denn die Alternative? Ihr applaudieren?
Genau.
Ich meine, das ist eine Delegitimierung des Rechtsstaats. Und ganz ehrlich, sowas kommt von sowas. Kannst nicht als, und das würde uns ja genauso, würde einer von uns Gelder veruntreuen. Da würde kein Hahn nachkrähen, ist das jetzt politisch motiviert, was auch immer. Das wäre dann halt so. Es kann doch nicht für Marine Le Pen was anderes gelten als für uns alle auch.
Ja,
das hat mich auch maßlos geärgert. In einigen Medien wurde wirklich dann so, ja, Politkeule, ja, das sei ja politisch motiviert und lalala. Was sollen die Richter denn machen?
Ja, genau, stimmt. Ja, sondern, ach so, ja, die ist ja rechtsextrem. Nee, das können wir bei der nicht machen, das geht nicht. Das gilt bei der nicht. Rechtsstaatlichkeit, die ist ja auch sowieso nicht für Rechtsstaatlichkeit. Also warum sollten rechtsstaatliche Gesetze denn für sie gelten? Komm, den lassen wir fallen, den Fall. Das ist
ja, absurd, ne? Also wie kann man das überhaupt debattieren? Und das geht eben auch schon wieder in eine Richtung. Allein, dass du in Frage stellst, ob das ein neutrales Urteil war, finde ich, ist schon wieder ein Angriff auf die Justiz.
Ja, und das ist ja so, das ist ja so die Zeit, in der wir leben, ne? Diese Fake News-Zeit und so dieses, ist ja auch so alles so ein bisschen gruselig, ne? Also, ich rede jetzt mal mit Halbwissen drauf los, du kannst mich ja bremsen, wenn ich irgendwie Schwachsinn rede, aber mir fallen ja so Begriffe ein wie Fake News, AI, und dass man heutzutage auch gar nicht mehr weiß, was ist denn eigentlich jetzt echt, was ist nicht echt, ist das jetzt ein echtes Bild, ist das kein echtes Bild, ist es jetzt eine echte Berichterstattung oder nicht? Ich zum Beispiel lese ab und zu, wie heißt der? Postillon, ne?
Ja,
da lese ich eigentlich Liebesjahr. Ich lese ab und zu, also diese Satirezeitung, ich lese da so Berichte manchmal und denke so, oh, wirklich? Und dann realisiere ich, oh, das ist gar nicht, ist leider doch nicht passiert. Aber das ist so ein bisschen so die Transferleistung, habe ich das Gefühl, die man so als Mensch heutzutage machen muss. Und es ist ja auch wirklich nicht einfach, finde ich, ne? Und das heißt, es reicht nicht mehr, sich einfach nur auf einem Sender zum Beispiel Nachrichten anzuschauen und zu sagen, okay, so ist es, so haben die da darüber berichtet, das glaube ich, so ist die Welt. Da ist dann häufig auch doch eine Perspektive drin. Deswegen habe ich zum Beispiel, gucke ich nicht mehr Tagesschau, habe ich früher immer geguckt und gucke jetzt hauptsächlich Arte-Journal, weil ich da, mag ich einfach lieber, weil ich das Gefühl habe, dass die Perspektive deutlich mehr links ist und die Berichterstattung auch mit Reportagen häufig komplexer und irgendwie mehrere Perspektiven aufzeigt und die auch darum bemüht sind, von beiden Perspektiven zu berichten. Und bei der Tagesschau zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, wird noch so ein Status quo aufrechterhalten in der Berichterstattung. Das zeigt sich für mich auch schon dadurch, wie die Sendung gemacht ist. Also wie unfassbar steif die Menschen dort stehen und berichten. Und ja, da fühle ich mich dann irgendwie jetzt mittlerweile nicht mehr gut informiert. Aber genau, also was ich eigentlich sagen wollte ist, die Krux unserer Zeit ist irgendwie, dass man sich sein eigenes Bild schaffen muss und dafür aber vielleicht unterschiedliche Quellen betrachten muss, um auch wirklich ein klares Bild zu haben. Das heißt, es braucht nicht nur die Transferleistung, es braucht auch einfach Zeit und eine gewisse Hingabe zu dieser Thematik. Es reicht nicht mehr, irgendwo einfach zu sitzen und sich was anzuhören und zu sagen, ah ja gut, das ist eine Meinung, die übernehme ich jetzt. Man muss halt selbst drüber nachdenken.
Und ich glaube, das ist das Grundproblem, weil viele in unserer Gesellschaft sich so ein bisschen, ich nenne es immer Liefermentalität, entwickelt haben, ne? Also es wird ganz viel über die sozialen Medien informiert und dann schwappt dir da irgendwas rein, du nimmst das zur Kenntnis und es ist oft nicht die Bereitschaft da, das zu hinterfragen oder nochmal einen Faktencheck zu machen. Und mit Faktencheck meine ich jetzt eben nicht, dass man selber recherchieren muss, sondern es reicht ja dann einfach, in einem seriösen Medium nochmal zu gucken. Ich mache das immer so, wenn ich irgendwo was lese, auch bei den seriösen Medien und denk so, dann gucke ich immer schnell nochmal, ob die Taz was dazu geschrieben hat, weil dann hast du so einen Gegenpol und ich sehe das genauso. Man muss selber einfach die Bereitschaft haben, nochmal zu hinterfragen, nochmal gegenzuprüfen und vielleicht einfach sich eine zweite Quelle anzuschauen. Halte ich für
total. Und für du bist für die Taz. Das interessiert mich jetzt gerade, weil da bin ich sonst nie. Vielleicht sollte ich da jetzt aber dann mal hin, oder?
Ja, und die Taz ist relativ schnell mit manchen Meldungen, zum Beispiel als es diese Aktion gab, Tassen für März, war die Taz auf den sozialen Medien, ich glaube, der erste Kanal, der dann Fotos gepostet hat von den ganzen Containern mit den Tassen, die im Konrad-Adenauer-Haus gelandet sind.
Okay, ja.
Und die haben immer wieder Aktionen, die sprechen mich an. Zum Weltfrauentag haben sie gesagt, so lesen gegen das Patriarchat und so. Also die sind halt einfach relativ stabil. Und da kannst du immer so schön mal noch eine zweite Meinung quasi. So, wenn du zum Arzt gehst und kriegst eine schlechte Nachricht, holst du dir ja vielleicht auch eine zweite Meinung ein.
Ja.
Und so versuche ich das mit Medien auch zu machen.
Eigentlich toll, ne? Was du gesagt hast, entschuldige, dass ich unterbreche, aber genau, was ist eigentlich toll, was du gesagt hast, weil wenn es um einen selbst geht und man irgendwie zu einem Arzt geht oder so, dann holt man sich noch eine zweite Meinung ein, weil wenn man irgendwie eine schlechte Nachricht kriegt. Aber wenn es sonst so, also in der Politik müsste man es ja eigentlich irgendwie genauso machen. Man müsste sich einfach eine zweite Meinung reinholen und dann vielleicht noch eine dritte. Und so viel Zeitaufwand kostet es ja heutzutage nicht, irgendwie mit einem Klick bist du drin oder so.
Es ist ja alles schnell zugreifbar. Es ist ja alles da. Also es ist ja wirklich nicht so, dass du jetzt nochmal zum Kiosk latschen musst und musst dir noch eine zweite Tageszeitung holen. Ja, genau. Sondern es ist ja alles jederzeit rund um die Uhr immer verfügbar. Ja. Und das macht mich manchmal so traurig daran, wenn du siehst, wie irgendwelche ja fast Propaganda auf TikTok sich dann ja viral verbreitet, alle plappern es nach. Und es hätte dich nur 2 Sekunden gebraucht, um zu checken, Das war wohl so gar nicht. Das finde ich schade. Ich hoffe, da tut sich was. Aber ich nehme auch wahr, dass es in den sozialen Medien so ein bisschen mehr, immer mehr Accounts gibt, die versuchen aufzuklären und mal Faktenchecks zu machen. Wird ja immer mehr.
Ja, super.
Und ich hoffe, dass sich das langfristig einfach ein bisschen durchsetzt und die Leute wieder ein bisschen kritischer konsumieren. Das würde ja schon reichen. Nicht einfach schlucken, sondern ein bisschen kritisch konsumieren.
Ja, genau.
Ist nicht so schwierig. Von diesen Themen abgesehen, gibt es noch ein weiteres rechtsstaatliches Thema, das dich momentan so ganz besonders umtreibt? Ist ja gerade viel im Wandel, eine neue Regierung. Gibt es da irgendwas, was dich beschäftigt?
Also, was mich auf jeden Fall auch noch beschäftigt, ist so dieser ganze technische Wandel. Und ich finde, das ist jetzt an und für sich kein sozusagen klar zu definierendes rechtsstaatliches Thema oder vielleicht doch digitale Gesetze, zum Beispiel Gesetze für diese digitale Welt, die ja immer größer wird. Jetzt muss ich gerade irgendwie an, heißt das überhaupt noch Second Life von Meta? Weiß ich gar nicht. Also diese zweite Welt, die da erschaffen wird, irgendwie digital.
Also meinst du Metaverse hieß es dann, oder? Was?
Metaverse, genau, Metaverse. Also wo man sich schon irgendwie Grundstücke kaufen kann in diesem Metaverse und so weiter, wo Leute dafür richtig viel Geld da lassen und so. Und also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich total zwiegespalten bin, weil ich als Mensch eigentlich sehr interessiert bin an Technik. Und ich habe schon früher so als Jugendlicher irgendwie so PCs zusammengebaut und fand das einfach total geil und wie so ein Computer, so ein Rechner von innen aussieht und habe mich irgendwie mit Mainboards und Arbeitsspeicher auseinandergesetzt, bis ich darauf irgendwie nicht mehr so richtig Lust hatte. So, also deswegen bin ich irgendwie am technischen Fortschritt total interessiert, aber wenn ich dann gleichzeitig so Nachrichten lese über Slaughterbots, also Drohnen, die sozusagen in der Lage sind, über Gesichtserkennung Menschen zu finden und die dann irgendwie so ein Dolchding oder keine Ahnung, irgendwas dran haben und die quasi dafür eingesetzt werden können, Menschen zu töten. Das war jetzt ein futuristisches Video sozusagen von einem dystopischen Szenario. Soweit ich weiß, gibt es die noch nicht, aber wir sind davon nicht weit entfernt. Und ja, das würde so eine Kriegsführung nochmal total verändern. Ich weiß gar nicht, ob das Wort asymmetrische Kriegsführung dafür dann noch greift oder ob es dann einfach ein neues Wort geben muss. Weil das ist dann so, ja, wenn Krieg nicht mehr von Menschen, also dass es Krieg überhaupt gibt, ist schrecklich. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Gesellschaften generell sind daran interessiert, dass es keinen Krieg gibt, weil es dabei Verluste auf beiden Seiten gibt. Wenn es jetzt aber dann irgendwie Roboter gibt, bald die Krieg führen, dann wird es zumindest vielleicht immer eine Seite geben, der es vielleicht vollkommen egal ist. Und das wird vielleicht noch weniger dazu führen, dass es zu sowas wie einem Waffenstillstand kommt oder was weiß ich, weißt du, also deswegen, das ist sehr weitführend und ich bin jetzt von einem Thema zum nächsten gekommen, aber letztendlich sind das technische Fortschritte eigentlich, die aber eventuell zu gesellschaftlichen Rückschritten führen könnten. Und das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich beunruhigt. Und ich finde es auch wichtig, dass die Politik, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, das eingrenzt. Und dass es Gesetze gibt, die halt den Menschen schützen, die Würde der Menschen schützen und auch die Privatsphären der Menschen geschützen. Das sind so, so viele Themen. Letztendlich müsste man dafür nochmal ein neues technisches Grundgesetz schreiben, habe ich das Gefühl.
Technisches Grundgesetz, also, eigentlich eine spannende Idee. Und soweit, ja, das war jetzt sehr futuristisch, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was im Zuge der Koalitionsverhandlungen allein die Arbeitsgruppe Inneres und Recht sich da zurechtgebastelt hat unter dem Thema nationale Sicherheit, da sind auch Vorschläge drin, dass an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen, was weiß ich, automatisierte Gesichtserkennung zum Einsatz kommen soll im Rahmen der Strafverfolgung. Da laufen natürlich Strafverteidiger Sturm. Das ist total grundrechtsinvasiv mit automatisierter Gesichtserkennung, wo man weiß, aus anderen Bereichen, auch wenn man mal in die USA guckt, da ist KI noch sehr fehleranfällig und das finde ich schon sehr weitreichend. Und ich find das geht zu weit, zumal wenn du den Begriff nationale Sicherheit gar nicht definiert hast. Also automatisierte Gesichtserkennung zur Strafverfolgung, denke ich immer gleich an chinesische Verhältnisse. Ja. Also mal gucken, was draus wird. Das war ja jetzt nur in den Arbeitsgruppen, in den Verhandlungspapieren, wird man beobachten. Also wir werden es auf jeden Fall für die Anwaltschaft beobachten. Ich bin da aber ganz bei dir. Also wir haben große Möglichkeiten, weil der technische Fortschritt einfach so schnell ist. Alles entwickelt sich mit wahnsinnigem Tempo. Ich finde es aber schwierig, dann zu sagen, ja, im Interesse der Sicherheit nutzen wir all das, ohne es bis zum Ende zu durchdenken, weil im Zweifel geht das auf Kosten der Freiheit von uns allen. Das finde ich so ein bisschen problematisch, aber das wird dann vor allem Thema für die Strafrechtsexperten sein. Die werden sich das bestimmt alles genau angucken. Aber ja, ich bin bei dir. Und man muss immer so ein bisschen an Skynet denken. Irgendwie.
An Skynet?
Von Terminator, ja.
Ach so.
Stimmt. So ein bisschen bei dem, was du jetzt so erzählt hast.
Spannende. Mir fällt noch ein Thema ein. Ich immer, wenn du noch eine Frage stellen willst, dann weiß ich,
bitte.
Da kommt mir noch eine Sache. Sorry. Also, und zwar bezüglich der Technik ist mir jetzt noch eingefallen, ein Thema, was mir wirklich auch noch am Herzen liegt, ist Smartphone-Verbote und Social-Media-Verbote. Also, ich bin da ziemlich klar. Also, ich wäre total für ein Smartphone-Verbot in Schulen bis zu einem gewissen Alter. Was für ein Alter könnte man festlegen, weiß ich nicht. Und ich wäre auch für ein Social-Media-Verbot. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite, dass ich das gut finde, was sie in Australien da probieren. Da gibt es ein Social-Media-Verbot. Ich weiß nicht, bis zu welchem Alter oder so. Aber ich glaube, uns ist allen nicht bewusst und gleichzeitig doch, was das mit den Köpfen der Kinder macht, was das auch mit unseren Köpfen macht.
Ja, ich
was
es auch sagen.
Mit unserem Nacken macht, so, dass wir die ganze Zeit so nach unten schauen. Aber also ich wäre ein großer Fan von einer Begrenzung, was dieser unendlichen Social-Media-Welt und diesen unglaublich unendlichen Smartphone anbelangt. Ich bin ja zum Beispiel jemand, jetzt haben wir 2025, ich hatte mein erstes Smartphone das war 2020. Also ich habe seit 5 Jahren erst so ein Smartphone und hatte davor so ein Aufklappding.
Ja, ich auch.
Ja, und das war dann so interessant, weil ich dann, klar, als so freischaffender Schauspieler, Sprecher, Musiker, war das dann irgendwann so, dass die Leute mir gesagt haben, ey, Benito, es geht nicht, dass wir immer warten müssen, bis du nach Hause gehst und dann eine E-Mail zurückschreibst. Finde ich ist auch sehr, sehr krass, dass es so ist. Und deswegen habe ich mir dann ein Smartphone besorgt aus Arbeitsgründen. Und jetzt bin ich selbst einer dieser Süchtigen. Ich würde mich wirklich als Smartphone-süchtig bezeichnen. Das ist auf jeden Fall so. In ganz seltsamen Situationen hole ich dieses Ding raus. Wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Bahn bin oder so, hole ich mein Smartphone raus. Und ich so denke, ey, irre. Früher habe ich halt rumgeguckt und habe dann auch Inspirationen gesammelt, die ich künstlerisch dann auch gebrauchen konnte. Und jetzt, muss ich mir das wirklich sagen. So, ich habe tatsächlich zu Hause so eine Box, eine Holzbox, die kannst du mit so einem Schloss verschließen und einen Timecode drauf machen. Und das mache ich manchmal. Ja, dann tue ich mein Handy da rein und dann sind das 3 Stunden. Und dann, wenn ich den Impuls habe, geht nicht. Ach, und dann merke ich erstmal, wie viele Impulse ich
wie oft das
in
kommt.
Der Minute habe. Ja, also ich wäre sehr für ein Smartphone-Verbot.
Ich finde das total spannend. Ich habe nämlich gerade, ich weiß nicht, war es eine Doku oder ein Bericht drüber gesehen, über die Bildschirmnutzungszeiten von Schülern. Das war auch im Zusammenhang mit der Frage, Handyverbot an Schulen, ja, nein, vielleicht. Weil das bei uns ja Sache der Schulen ist. Ist ja nicht vom Bundesland zu Bundesland geregelt. Da gibt's jetzt so ein paar Gedankenexperimente, was man machen könnte, Vorstöße. Und da hatten wirklich die Schüler eine Bildschirmzeit, ich glaube irgendwas 4,5 bis 5 Stunden pro Tag. Ich meine, ich muss Social Media beruflich nutzen. Aber wenn du das nicht musst, ich mache privat gar nichts mehr auf den sozialen Medien. Und die haben sich in diesem Bericht auch damit befasst, dass es Studien dazu gibt, dass selbst wenn das Smartphone ausgeschaltet ist, aber neben dir liegt, es trotzdem immer diese Impulse gibt, von denen du gerade gesprochen hast. also es reicht gar nicht, das Handy auszumachen, sondern es ist in Sichtreichweite und schon ist diese Konnektivität gegeben. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und ich glaube auch, dass es problematisch ist, dass Kinder, Jugendliche, naja, ab einem gewissen Alter müsste man gucken, aber gerade Kinder völlig ohne Schranke auf TikTok sich rumbewegen, sich jeden Scheiß reinziehen. Und wenn ich überlege, wie viel Strafrechtsrelevantes ich da wahrnehme, finde ich das auch hochgradig problematisch. Mal abgesehen von diesem, das macht ja wirklich stumpf. Das geht einem ja selber auch so manchmal. Und ich poste dann irgendwie für eine neue Podcast-Episode, mache ich noch einen kurzen Spaziergang bei den Kollegen, mal gucken, was die veröffentlicht haben, ein bisschen kommentieren, ein bisschen interagieren. Und da kommt irgendwie ein lustiges Video und dann fängst du an zu swipen. Und dann merkst du plötzlich, Alter, habe ich jetzt gerade am Sonntag eine Stunde witzige Videos angeguckt? Oh mein Gott, dann lege ich es erstmal weg. Du merkst gar nicht diesen Moment, wo du von dem geplanten Tun, also deine Beiträge organisieren, abschweifst zu stumpfen Konsum. Und das macht echt, wenn du es weg, du fühlst dich ja auch gleich ein bisschen dümmer danach.
Absolut. Und das ist so, das finde ich auch so krass, was du gerade beschrieben hast, diese Momente verfliegen. Es verfliegt ja. Wir kennen es ja alle, dass wir irgendwo sitzen und gerne auch mal, also bei mir ist es dann auch gerne abends zu Hause, wo ich so denke, auch ein bisschen so als Belohnungssystem, so jetzt hast du gearbeitet den ganzen Tag und so und jetzt setz dich mal kurz hin und guckst du mal kurz, ja, witzige Videos an. Zack, sind 2 Stunden vergangen. Und ich bin so, ach du Schande. Und man fühlt sich ja danach nicht besser, dann, sondern das ist ja auch so, wie wenn man Junkfood isst. Man hat ja, also ich habe dann auch so ein Schuldgefühl. Ich fühle mich dann so, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie nicht gut. Das war gar nicht das, was ich wirklich wollte. Das war einfach nur, hat einfach nur überdeckt, hat den Moment überdeckt, herauszufinden, was ich jetzt gerade eigentlich wirklich will. Was bei mir zum Beispiel häufig, wenn ich wirklich darüber nachdenke, jetzt nach unserem Gespräch, wenn ich darüber nachdenken würde, was will ich jetzt wirklich? Dann ist es entweder Sport oder es ist so meditieren mache ich total gerne, Yoga oder Gitarre spielen oder was lesen. Aber nirgendwo in dieser Aufzählung kommt, mich ans Smartphone setzen. Das will ich jetzt wirklich. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So. Und man verlernt eben dieses Gefühl, ne, dieses intuitive Gefühl herauszufinden, was brauche ich jetzt und was will ich jetzt, ne? Und Kinder haben das ja noch viel weniger gelernt als wir, die nicht damit aufgewachsen sind. Das ist ja alles so. Und denen wird quasi abtrainiert, ein eigenes Gefühl dafür zu haben, was sie brauchen, ne?
Absolut.
Das ist ganz, ganz gruselig.
Ich finde den Vergleich mit Junkfood total super. Weil ganz ehrlich, ab und zu, das geht mir auch so, denkst du so, ich will jetzt einen Burger. Der erste Bissen ist auch noch cool. Und es schmeckt ja, so ist es ja nicht. Es schmeckt ja, aber in der Sekunde, wo du aufgegessen hast und in dich reinspürst, merkst du sofort, bei mir ist es gar nicht in erster Linie schlechtes Gewissen, aber ich merke sofort, ja, okay, ich wollte das jetzt wohl. Mein Körper findet das, glaube ich, gerade gar nicht so geil. Du fühlst dich ja nie gut danach.
Ja, genau.
Und das ist, TikTok ist Junkfood. Und wir brauchen es eigentlich nicht. Also, guter Gedanke. Das sind schöne Sachen dabei, um nochmal drauf rumzuhirnen. So, und Benito, jetzt kriegst du aber noch die Möglichkeit, einen weiteren Denkanstoß zu liefern. Dieses kleine Format heißt ja Mir. Von mir zu dir aufs Ohr. Und du darfst jetzt meinen Lauscherinnen und Lauschern noch eine Botschaft mit aufs Ohr geben. Irgendwas, was dich jetzt gerade in dem Moment beschäftigt, was du gerne loswerden würdest.
Meine Botschaft heute lautet, mach den Mund auf. Wenn du sexistische, rassistische oder irgendeine andere Form von diskriminierender Gewalt miterlebst, auf der Straße oder zu Hause bei einem Familienfest, dann mach den Mund auf. Sag was, setz dich dafür ein, dass das weniger passiert in Deutschland. Denn wenn du das machst, dann trägst du aktiv dazu bei, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land aufrechterhalten wird. Also mach den Mund auf.
Finde ich super schön und ich verlinke dazu in den Shownotes mal eine Podcast-Episode, habe ich mit der mobilen Beratungsstelle Rechtsextremismus gesprochen. Da gibt es ganz konkrete Tipps, wie kann ich mich verhalten, ohne mich selbst zu gefährden, wenn ich öffentlich genau sowas wahrnehme und eben meinen Mund aufmachen möchte. Schöne Botschaft, Benito. Ich danke dir sehr. Danke, dass du da warst.
Danke dir auch. Es war ein tolles Gespräch mit dir.
Gebe ich zurück, Benito. Bis denn.
Bis dann. Ciao.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.